Hallo zur 91. Folge des Megapixel Foto Podcasts. Heute ist der 22. Dezember. Mein Name ist Rainer und es ist die Vorweihnachtszeit mit all ihrem Wahnsinn und ihrer Geschwindigkeit. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Zeit, zur Ruhe zu kommen und zu fotografieren, wobei die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß ist. Da brauche ich nur auf mich selbst zu gucken. Ich hatte in der letzten Zeit eigentlich gar keine Gelegenheit zum Fotografieren. Projekte, Geschenke kaufen, das Übliche um diese Jahreszeit. Man könnte ja eigentlich rechtzeitig planen. Aber es ist wie immer jedes Jahr, plötzlich steht Weihnachten vor der Tür, man hat nicht mitgerechnet. Na gut, ich hoffe, ich kann euch jetzt ein bisschen entspannen, indem ihr ein bisschen zuhört, nämlich zu dieser Ausgabe des Fotopodcasts mit den Themen, welche Fotografietrends gibt es denn 2021? Und zum anderen habe ich eine Kameratasche getestet, nämlich eine recht beliebte Tasche von Amazon. Amazon Basics heißt die, Größe L. Es gibt noch eine weitere Größe S. Ich habe hier die Größe L schon länger im Einsatz. Die Tasche hat relativ gute Bewertungen auf Amazon. Ich habe mir das mal genauer angeguckt und kann euch sagen, ob sie sich aus meiner Sicht lohnt oder ob es doch ein Fehlkauf ist. Aber beginnen wir mal mit den Fototrends für 20, welche nicht immer ganz ernst gemeint sind. Ihr müsst das Ganze mit ein bisschen Augenzwinkern sehen. Ich habe im Web recherchiert und habe geguckt, was gibt's denn da an Trends. Der erste Trend ist, dass die vertikale Ausrichtung von Fotos kommen wird. Das heißt, basierend auf den Smartphone-Fotos, die es gibt, dass man im Hochkant fotografiert. Wenn ihr mal auf Flickr guckt, da seht ihr ja die Top 10 der meist benutzten Fotoapparate. Da ist das iPhone 7 bis X on top. Damit werden die meisten Fotos gemacht im Netz oder zumindest auf Flickr, wobei Flickr repräsentativ ist. Danach kommen diverse Samsung-Modelle und dann kommen erst irgendwelche Kameras, wie wir sie verwenden. Und diese Smartphone-Fotografie, manche machen das halt hochkant, das wird immer weiter zunehmen, auch weil die Leute Fotos per Smartphone konsumieren. Das heißt, mache ich auch teilweise in der U-Bahn, gucke auf Smartphone, gucke auf Flickr und dann, wenn die Bilder hochkant sind, ist das halt für das Smartphone angenehmer. Insofern, das wird ein Trend sein, der da kommen wird. Das ist diesmal ausnahmsweise ohne Augenzwinkern. Ich habe nichts gegen Hochkant, da wo es passt, da wo es nicht passt, bin ich eigentlich dagegen. Ein weiterer Trend ist, es wird mehr Drohnenbilder geben. Drohnen sind sehr beliebt, die gibt es auch relativ günstig, inzwischen schon für 250, 300 Euro und es wird mehr Bilder diesbezüglich geben. Finde ich eigentlich interessant, nur hat man da auf die Bildgestaltung wenig Einfluss. Das ist doch immer ein ziemliches Gefuddel, bis die Kamera dann so da ist, wie man sie will und die Bildqualität ist auch nicht so die beste, aber da wird es mehr geben. Insbesondere im Videobereich wird es auch mehr Drohnenvideos geben. Sieht man ja schon an Dokus im Fernsehen. Also das ist auch ein Trend, dem ich relativ neutral gegenüberstehe. Ein weiterer Trend sagt, dass der Film wieder zurückkommt. Das heißt, filmbasierte Produkte, nicht jetzt irgendwie Sofortfilm oder Sofortbild, das ist natürlich auch so, sondern dass die alten Filmkameras wiederkommen und die Filmhersteller wieder Filme produzieren. So eine Art Gegenbewegung zur digitalen Fotografie, um cool zu sein etc., da bin ich eigentlich nicht so der Freund von. Ich denke, die Zeit des Filmes ist vorbei. Sie hat keine Berechtigung mehr aus meiner Sicht. Sie macht zwar Spaß, mit Film zu fotografieren, hat aber halt im Workflow wesentliche Nachteile und die Bildqualität ist auch nicht besser. Die Bilder haben einen eigenen Look, den man aber mit ein bisschen Übung auch digital hinbekommt. Das heißt, ich verstehe das nicht so ganz. Es gibt immer eine Gegenbewegung bei Fotografie oder bei digitalen Sachen. Es gibt dieses Digital Detox und diesen ganzen Kram. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sagen, Film ist das Beste überhaupt. Ein Vorteil hat Film, wenn er richtig entwickelt ist und die Bilder entwickelt sind, dann halten diese Bilder ewig, wenn sie gut verwahrt werden. Bei digitalen Bildern, wisst ihr, könnte es natürlich ein Problem geben, wenn der Server abgeschaltet wird oder der Rechner abstürzt, können die halt weg sein. Das ist bei Film nicht so. Insofern okay, kann ich verstehen. Andererseits könnt ihr gute Bilder, die habt auch ausdrucken, an die Wand hängen und wenn ihr gute Drucker habt, überdauern die auch einige Zeit. Also kein wirkliches Kriterium für mich, stehe ich skeptisch gegenüber. Ich glaube, das ist nur eine kurzfristige Sache. Ein Techniktrend, der kommen wird, angeblich, ist, dass die DSLRs verschwinden werden und das relativ schnell. Im nächsten Jahr schon sieht man, dass die Hersteller ihre DSLRs weitestgehend abbauen werden oder diese Modellreihen zumindest einschränken werden und es geht Richtung spiegellos. das habe ich schon länger prognostiziert und ich denke, da geht es auch hin. Das hat auch für die Hersteller Vorteile, weil ganz einfach das spiegellose System günstiger herzustellen ist. Hat weniger Teile, hat ein paar Vorteile bei der Produktion und dadurch, man kann auch gemeinsame Teile besser verwenden. Also jede Menge Vorteile, wenig Nachteile. Ich denke, die Hersteller sind von der Kostenseite auch stark getrieben. Die DSLR-Welt, so wie wir sie kennen, wird relativ schnell weniger werden zumindest. Verschwinden wird sie nicht. Ich habe ja gerade über Retro bei Filmen gesprochen. Das heißt, dass wieder Leute anfangen, mit Farbfilmen zu fotografieren oder Diafilmen. Und das wird hier auch nicht ganz verschwinden, aber es wird doch deutlich weniger werden. Ein weiterer Trend ist die 360-Grad-Fotografie. Es soll im nächsten Jahr mehr Bilder geben, die im 360-Grad-Modus oder im Panorama-Modus aufgenommen werden. Finde ich auch sehr interessant. Da, wo es passt, da, wo es nicht passt, wisst ihr selber. Das ist natürlich ein Effekt, der sich relativ schnell erschöpft. Also insofern, wenn ich jetzt ein Pano aufnehmen will, okay. Aber letztendlich trifft das nur auf wenige Dinge zu. Das ist irgendwo, wo es eng ist oder in Innenstädten, wo ich ein bisschen mehr zeigen will oder wo ich das falsche Objektiv dabei habe und dass der Bildwinkel einfach nicht richtig passt, dass ich dann ein Panorama mache oder halt 360 Grad. Aber letztendlich, muss man mal gucken. Also wenn das wirklich ein Trend wird, genau aufgepasst, was denn da präsentiert wird. Nur das Bilder zu machen um des Trends willen, halte ich eh für verkehrt. Das gilt für alles, was ich eben gesagt habe. Aber das ist zumindest das, was die Auguren im Internet behaupten, was nächstes Jahr kommen wird. Und bei 360-Grad-Fotografie, ja gut, gab es bisher schon. Manche Bilder waren interessant, manche nicht. Um da jetzt einen Trend draus zu generieren, okay. Schauen wir mal, was kommt. Ich bin skeptisch. Einen Trend, den habe ich mir persönlich überlegt, was kommen wird. Ich habe ja am Anfang von Smartphone-Fotografie gesprochen. Das wird wesentlich mehr werden. Und ich gehe davon aus, dass selbst die großen Magazine, sowohl die Print- wie auch Online-Magazine, dem sich nicht verweigern können und irgendwann sogar Bilder prämieren werden, die mit dem Smartphone gemacht werden. Das heißt, es wird eigene Contests geben, nur für Smartphone-Bilder und auch dann Preise dafür geben. Und die Hersteller tun alles, um das noch zu fördern. Die werden eigene Contests und so weiter ausloten, um damit auch ihren Umsatz zu erhöhen. Und das wird definitiv kommen. Also in 2020 können wir davon ausgehen, Smartphone-Fotografie wird zunehmen, egal wie ihr dazu steht oder ich dazu stehe. Aber ich glaube, das wird kommen und wird verstärkt werden. Und wir werden mehr Bilder damit sehen, als wir jetzt schon damit sehen. Und diese Bilder werden auch im Internet präsentiert werden. Die meisten Smartphone-Bilder, wisst ihr ja, bleiben auf dem Smartphone. Manche sagen Gott sei Dank. So ist es halt, ja. Also insofern, Smartphone, das wird immer mehr kommen. Und wir bleiben gespannt. Wenn ihr eigene Trends ausgemacht habt für 2020, würde ich mich freuen, wenn ihr die mal benennt. Könnt ihr mir auf Facebook mal schreiben. Facebook ist in den Shownotes verlinkt. Aber das, denke ich, wird soweit stattfinden oder auch nicht. Die Zukunft kennt niemand, sie ist ungewiss und ich denke, manchmal ist es auch ganz gut so. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Hauptthema, zum Taschentest. Ich werde in der Folge des Podcasts weitere Taschentests mal vorstellen. Es ist immer so eine Sache, also ich habe mir Reviews angeguckt von anderen, die das machen und ich habe mir eine eigene Testmethode ausgedacht, wie sowas funktionieren könnte und was mir bei einer Tasche wichtig ist. Wenn ich irgendwo Aspekte vergessen habe, könnt ihr mir die gerne auch schreiben, auch gerne über Facebook oder über die Website, über den Blog, weil Taschen ist ja doch ein wichtiges Thema. Ich war selbst überrascht, ich habe mal geguckt, wie viele Bewertungen es bei dieser Tasche, die ich heute teste, bei Amazon Basics gab. Das sind ja doch einige tausend, oder ich glaube 1400 Bewertungen, was die Tasche angeht, meistens positiv. Da komme ich dann noch dazu, was ich darüber denke. Und das ist doch ein Riesenthema. Und ich bin auch Taschenfreak, also wie soll man sagen, ich mag Umhängetaschen, ich mag Fototaschen, ich finde die Dinger super praktisch. Ich mag es nicht, meinen Geldbeutel hinten in die Jeans zu stecken und dann rauszugehen, sondern ich brauche irgendwas, wo ich es reintun kann und umhängen kann. Ist halt so. Okay. Und insofern habe ich gedacht, okay, bei Fototaschen ist ja auch ein Thema, was euch vielleicht interessiert. Und gerade bei der Amazon Basics, die preislich sehr interessant ist, dachte ich, machen wir mal einen Test. So, jetzt mal hier ein paar Fakten zur Tasche selbst. Es handelt sich, wie gesagt, um die Amazon Basics Fototasche Größe L, kostet 24,99 bei Amazon. Maße sind 30 cm Länge, 18 Zentimeter Breite und oder Tiefe und 22,9 Zentimeter Höhe ungefähr. Ich habe selber nachgemessen, wenn man außen alles mitmisst, wenn man sie wirklich verstauen will, komme ich, das sind die Angaben von Amazon, komme ich auf andere Werte. Ich glaube, die sind in der Länge 35 Zentimeter, in der Tiefe ist es 16 Zentimeter und in der Höhe ist sie mit dem Henkel obendrauf 24 Zentimeter. Die Innenmaße sind natürlich verschieden, da habt ihr eine Polsterung, die weichen stark ab. Aber zum Innenmaß komme ich später nochmal, nur für euch. Bei der Länge von 35 bleibt resultierend, wenn man die Außentaschen, habe ich bei der Länge mitgezählt, die die Kamera hat, bleibe ich innen bei 26 cm hängen. In der Breite oder in der Tiefe, wie man sagt, habe ich 14,5 statt 16 und in der Höhe habe ich keine 24, sondern nur 18 cm resultierend zur Verfügung. Das heißt, einen deutlich reduzierten Innenraum zum Außenraum. Zu Außenmaßen gemessen und das betrifft aber jede Tasche, die ihr kauft. Einfach durch Polsterung und Taschen, die noch angebracht sind außen und den Henkel obendran, habt ihr halt abweichende Maße. Das Gewicht hat Amazon mit 708 Gramm angegeben. Ich habe 740 Gramm gemessen. Kann Unterschied bei der Waage sein oder eine Materialschwankung. Die paar Gramm machen es jetzt nicht aus, aber so ist es. Also ich rechne mit 740 Gramm. Die Tasche ist schwarz, komplett aus Kunststoff. Und ihr habt vorne in der Front ein schickes Amazon Basics Logo, das ich nicht so prickelnd finde. Aber gut, haben die drauf gemacht. Und ja, so ist erstmal die Äußerlichkeit. Die Taschen, die angebracht sind. Es gibt also eine große Innentasche mit Separatoren, die ihr per Klettverschlüssen dort variieren könnt. Und es gibt drei Außentaschen, eine Fronttasche und zwei Seitentaschen. Alle Taschen haben Reißverschlüsse, die einigermaßen robust aussehen. Ich habe es also ein paar Mal aufgemacht, auch bei der Benutzung. Die sind von der Geräuschkulisse her einigermaßen, also nicht laut, nicht leise, so im Durchschnitt Geräusch, was man so hat. Das heißt, die funktionieren ganz gut. Also alle Taschen haben Reißverschlüsse und man kann sie gut verschließen. Auf der Oberseite gibt es einen Tragegriff, also man braucht nicht nur den Umhängegurt, man kann oben praktisch an die Tasche fassen und kann sie auch so rumtragen. Der Umhängegurt selbst hat ein Schulterpolster, zu dem komme ich nachher nochmal. Also es gibt einen Umhängegurt, der auch relativ lang ist, der für Leute wie mich in meiner Größe locker ausreicht. Es gibt natürlich dann auf der Unterseite noch Riemen, die man verschließen kann oder zuziehen kann für ein Stativ. Das heißt, man kann über die Breite der Tasche ein Stativ da reinfuddeln und kann die dann zuziehen, um ein Stativ zu transportieren. Also so vom äußeren Eindruck, von der Usability scheint das alles ganz gut zu sein. Die Tasche sieht relativ schick aus, zumindest nicht irgendwie grob, ungelenk oder schrecklich, sondern sieht relativ attraktiv aus. Auch wahrscheinlich ein Grund, warum sie so oft gekauft wird. Das heißt, vom äußeren Eindruck erstmal schwarz in mittleren Größe, auch wenn Größe L da steht, ist eine mittlere Größe, ist keine wirklich große Tasche, mit Außentaschen und so weiter, mit Topgriff obendrauf, scheint das relativ gut zu sein. Noch ein Wort zu diesen Laschen, die an der unteren Seite sind für das Stativ, von dem ich eben gesprochen habe. Da wäre es mir lieber gewesen, man hätte auch Clips, ähnlich wie die Fronttasche oder der Hauptdeckel abzuschließen ist mit Clips, wenn man einrastet, hätte ich auch gern unten gewollt, dann kann man ein Stativ schneller befestigen, weil ein Stativ einfach so da reinstecken und zuziehen und wieder rausholen, ist doch ein ziemliches Gefuddel, macht keinen Spaß. Das heißt, für mich sind die Dinger unten eigentlich nicht nutzbar, zumindest nicht für ein Stativ, ein halbwegs gescheites. Kommen wir mal zur Materialauswahl. Das Anfassgefühl ist okay, ist befriedigend aus meiner Sicht. Ich habe dafür eine Referenz und zwar sind das Taschen von Crumpler. Die haben ein eigenes Material, dieses Chicken Tex, das ich auch schon seit Jahren verwende. Ich habe mehrere Crumpler-Taschen und dieses Material ist wirklich aus meiner Sicht das hochwertigste im Markt. Da ist das Anfassgefühl wirklich Premium. Bei dem ist es nicht schlecht bei der Amazon Basics. Ich würde sagen, es ist so befriedigend. Wenn ich Sterne vergeben würde, würde ich 3 von 5 vergeben gerade noch. Ist okay, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Man muss auch immer den Preis von 24,99 im Hintergrund behalten. Gemessen daran ist es okay. Ja? Der Deckel selbst oben, der wird per Clips, also da, wo die Hauptinnentasche ist, per Clip befestigt und er hat einen Reißverschluss, der rundum geht, was natürlich sehr gut ist, weil man hat einen Diebstahlschutz. Das heißt, man kann diese Deckeltasche per Reißverschluss schließen und hat dann noch eine Übertasche mit zwei Clips in Front, die man dann dabei fixiert. Und das ist ganz okay. Auf der Unterseite, wenn man den Deckel mal verlassen, hat man vier Gummiauflagen. Also Unterseite ist auch Kunststoff. Man hat so vier Gummifüßchen, die ein bisschen Abstand zum Boden halten sollen, der aber nicht sehr hoch ist. Oder der Abstand ist nicht sehr groß. Das dient einfach nur auf einer geraden, ebenen Unterfläche, um dann Abstand zu halten. Wenn ihr die Tasche irgendwo ins Gras stellt oder wenn ihr draußen im Wald unterwegs seid, stellt ihr auf den Boden, berührt die ganze Tasche einfach mit dem gesamten Boden, den Waldboden oder das Gras. Wenn es dann ein bisschen feucht ist, naja, könnt ihr euch überlegen, ist nicht so prickelnd. Das heißt, die Dinge haben nur eine geringe Wirkung und eigentlich nur irgendwo, wo ihr glatte, gerade Untergründe habt. Wie ist die Verarbeitung? Es ist alles relativ gut vernäht. Es hingen ein paar Fäden weg, die habe ich abgeschnitten. Ich habe dann so einen Ziehtest gemacht. Ich habe dort, wo die Nähte sind, dran gezogen, auch mit ein bisschen Kraft. Man kann sie schlecht auseinanderziehen. Das wirkt relativ gut. Das sieht aus wie gut vernäht. Und im langfristigen Einsatz, ich habe sie jetzt ein paar Monate, hat sich da auch noch nichts gelockert. Also insofern, da bin ich relativ zufrieden. Der Umhängegurt selbst, die Qualität des Materials, wirkt auch zufriedenstellend, bis auf das Schulterpolster. Das ist eine einzige Katastrophe. Es ist zu dünn und es ist nicht sehr flexibel. Es ist mehr so wie ein Brett, hängt es oben. Man kann es zwar verschieben, wo man es hinhaben will, aber es ist brettsteif, will ich mal sagen, wie steif gefroren. Es passt sich der Schulterform nicht an. Am besten man tauscht es aus, wobei man sagen kann, naja, für 24,99, was soll ich jetzt noch kaufen und da austauschen, da kann ich mir gleich eine bessere Tasche kaufen. Aber das Schulterpolster ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Es mag funktionieren, wenn ich jetzt nur kurzfristig die Tasche umhängen habe. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin oder wirklich schweres Equipment drin habe, dann funktioniert das Ding nicht und es tut weh, je nachdem wie eure Schulter auch gemacht ist, also wie ihr da drauf seid und empfindlich seid. Und das ist wirklich so ein 50-Cent-Teil, was man da eingebaut hat und da würde Amazon mit 50 Cent mehr und was Gescheitem eigentlich, was besser gepolstert ist, doch erheblich punkten. Das ist einer der ersten großen Negativpunkte an der Tasche. Der Karabinerhaken, an dem der Schultergurt aufgehängt ist, ist ein weiterer Kritikpunkt. Der ist unten befestigt an der Tasche und die Befestigung ist aus Kunststoff, die ist nicht aus Metall. Und dieses Kunststoffteil wirkt relativ, ich habe da Bilder gemacht, ach ja, alles, was ich hier präsentiere, habe ich per Bilder auf Facebook dann draufgeladen, könnt ihr nachgucken, auch später, was die Größen angeht, das schon mal vorab. Aber diese Aufhängung selbst von dem Karabinerhaken mit diesen Kunststoffteilen, die ist schlecht. Das sieht mir aus wie eine Sollbruchstelle, irgendwann wird das Ding mal zerreißen, nehme ich an, und das wäre blöd. Das heißt, in dem Moment, wo ihr irgendwie wertvolles Equipment drin habt, und das Ding reißt und dann fällt euch die Tasche runter. Das ist am falschen Ende gespart. Hier auch ein paar Cent mehr investiert von Amazon-Seite aus und die Tasche halt dementsprechend teuer gemacht, aber dafür halt auch mehr Sicherheit. Das heißt, das ist der zweite große Kritikpunkt außen, den ich an der Kamera habe. Ansonsten, wie gesagt, die Gurte selbst, auch die zum Verzurren und so weiter, die sind von der Qualität okay, kriegt man woanders auch nicht besser. Es gibt Außentaschen und die Außentaschen selbst sind außen auf dem Hauptbag angebracht und die sind sogar innen etwas gefüttert. Es gibt innen nochmal einen vernähten Kunststoff, der das von der Außentasche abschirmt und ist aber nicht sehr dick, aber hält nicht sehr viel ab an Stößen und so weiter. Aber immerhin, gemessen am Preis, ist das schon mal eine gute Sache. Ihr seht jetzt schon, wo gespart wurde an der Kamera, nämlich an der Kameratasche, an dem Schulterpolster und an den Karabinerhaken. Beides könnte man auf eigene Kosten nochmal nachbessern, aber kostet halt mehr Geld und für das Geld bekommt man wahrscheinlich woanders schon eine bessere Tasche. Gut, also die Kamera selbst hat drei Außentaschen, habe ich gesagt, alle mit Reißverschluss zu verschließen und gefüttert, etwas gefüttert und abgedichtet. Dann kommen wir nämlich zu einem Punkt der Wasserfestigkeit. Ich habe die getestet, das Material selbst der Tasche hält Spritzwasser ab, also wenn ich sowas drauf spritze, das perlt ab und die Tasche ist aber nicht explizit abgedichtet. Das heißt, Amazon sagt dazu auch nichts, die Tasche selbst wird nicht abgedichtet, sondern die ist halt einfach Standard Kunststoffmaterial, bisschen Wasser abweisend, repellent, also es perlt ein bisschen ab. am Positivum hat der Deckel selbst, hat ja einen Reißverschluss, wie ich schon gesagt habe. Und da gibt es noch einen Oberdeckel. Und den kann ich per Clip verschließen. Und dieser Oberdeckel, der über diesen Reißverschluss drüber geht, der hält natürlich auch Spritzwasser, was von oben kommt, oder der Regen, davon ab, durch die Reißverschlüsse einzudringen. Dazu muss man wissen, Wasser dringt am ehesten ein über die Reißverschlüsse, weil die nicht so abgedichtet sind und auch nicht so hochwertig. Da dringt Wasser am ehesten ein, und das ist bei dem Hauptfach oben drüber gut gelöst, weil Wasser, das von oben kommt, wird durch diesen Deckel abgedichtet. Das ist schon mal relativ gut. Neben den Reißverschlüssen, wo Wasser eindringen kann, dringt Wasser immer über Nähte ein, das kennt ihr von Jacken, ja. Und der Kunststoff weicht halt irgendwann durch. Ich habe das getestet bei der Tasche, und es ist so bei den Außentaschen, auch wenn die gefüttert sind, wenn man da ein bisschen Wasser drauf spritzt und das ein bisschen unter Wasser setzt, also ein bisschen Wasser drauf träufelt, dass es da ein bisschen in den Ecken steht und so weiter von den Seitentaschen, dann wird es innen feucht. Also das ist nicht dafür gedacht, dass ihr irgendwo Elektronik transportiert, die Außentaschen, und im Regen spazieren geht. Heißt Ladegeräte, irgendwelche empfindlichen Dinge, optischen Dinge, würde ich da nicht reintun. Es sei denn, ihr habt eine extra Verpackung noch, wo ihr es dann reintut. Oder ihr kauft euch gleich eine Tasche, die dermaßen abgedichtet ist, dass das Problem nicht auftaucht. Aber ich würde hier kein Smartphone-Ladegerät oder Kameraladegerät oder optische Filter oder irgendwas reintun, die dann beschlagen werden und feucht werden. Dann habt ihr nämlich nachher den Salat. Also dafür ist es nicht geeignet. Insofern ist das natürlich ein bisschen grenzwertig. Es sei denn, man geht mit der Tasche nur dahin, wo es halt nicht regnet oder feucht ist. Und natürlich habe ich gesagt, eben Feuchtigkeit weicht den Kunststoff auf. Wenn ihr jetzt die Tasche nehmt und stellt die irgendwo ins Gras und das Gras ist feucht, dann wird die Tasche irgendwann von unten die Feuchtigkeit aufsaugen. Diese Eigenschaften haben die halt. Und das Durchleiten, innen ist es dann feucht. Vielleicht nicht nass, aber innen ist es so feucht, dass zumindest die Kamera und die Optik beschlägt und so weiter. Und in dem Moment, wo ihr dann fotografieren wollt, müsst ihr erstmal säubern und warten, bis es getrocknet ist. Kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, hier schon mal der erste Hinweis, ist eigentlich eine mehr oder weniger Schönwettertasche. Wer länger damit im Regen oder im Nieselregen spazieren gehen will, dem würde ich doch empfehlen, irgendwie eine Übertasche drüber zu machen oder irgendeine Plastiktüte drüber zu legen, sodass das nicht eindringt. Wobei hier auch die Luftfeuchtigkeit ein Problem ist. Es gibt Taschen, die halt da auch besser abgedichtet sind. Neben dem Spritzwasser oder dem eigentlichen Wasser ist bei hoher Luftfeuchtigkeit halt auch ein Problem, dass halt die Komponenten innen dann wieder beschlagen. Ihr müsst dann alles rausnehmen, die Tasche trocknen lassen und dann ist wieder rein, sonst habt ihr das gleiche Problem wieder. Die Trocknungszeit nach Feuchtigkeit habe ich jetzt nicht gemessen, die dürfte aber im üblichen Bereich liegen. Das heißt, man muss sie einige Stunden im Warmen aussetzen oder mit dem Föhn bearbeiten, dass sie dann wirklich wieder trocken wird. Kommen wir mal zu den einzelnen Taschen. Es gibt eine Fronttasche vorne aufgesetzt. Die hat, wenn ihr sie aufmacht, innen ein Netz mit einem Reißverschluss an einer Seite. Da könnt ihr Filter reintun, da könnt ihr Kabel reintun, da komme ich gleich noch drauf. Ist relativ groß. Die Innentasche selbst, also wenn man diesen Reißverschluss aufmacht, da habt ihr irgendwo Stifthalter, wo ihr Stifte reinschieben könnt. Und so ein Fach, was da noch abgenäht ist, wo ihr Sachen reinstecken könnt, auch Filter vielleicht oder irgendwelche SD-Karten oder was auch immer. Es gibt sonst keine weitere Unterteilung. Das ist so Standard bei vielen Fototaschen. Die Seitentaschen selbst haben keine eigene Abteilung, sondern die sind so wie sie sind. Ihr könnt irgendwas da reinstecken. Und die Deckeltasche selbst oben hat auch eine Reißverschlusstasche nochmal drin, so ein Netz kann man sagen, das da im Deckel drin ist, also aufgesetzt ist. Und dort könnt ihr auch wiederum Filter oder irgendwelche Dinge, Kabel, lose Kabel, Ladegeräte etc., also flache Ladegeräte wollen wir mal sagen, die halt da reinpassen, reintun. Das heißt, vom Praktischen her, ihr könnt viel verstauen, da ist viel Stahlraum und Abteilung, um die Sachen zu separieren und aufzubewahren. Das sieht relativ gut aus, also da habe ich gar keinen Kritikpunkt, das hat man gut gemacht. Lassen wir also mal die Qualität des Materials und die Wasserdichtigkeit außen vor. Ist so, wie die Tasche aufgebaut ist, relativ praktisch und anwendungsnah. Und jetzt kommen wir mal zu einem der Hauptpunkte, warum ihr Taschen kauft. In der Regel guckt man irgendwo drauf bei Amazon oder irgendwo bei einem Hersteller und sagt, okay, wie sieht denn das innen aus, was kriege ich denn da rein? Das ist eigentlich einer der Hauptdinge. Wobei bei dem, was ich eben erzählt habe, habt ihr gemerkt, es gibt noch mehr Dinge, die zu beachten sind. Aber gehen wir mal davor. Und was geht denn rein? In der Seitentasche selber habe ich mal geguckt, so ein Samsung Galaxy S7, wie ich es habe, geht da locker rein. Aber das ist, sagt natürlich euch nichts, was geht da an sich rein. Ich habe geguckt, zwei Tempotaschentücher, zwei Packungen Tempotaschentücher oder andere Marken, Taschentuchmarken, zwei Packungen gehen nebeneinander hochkant in eine Seitentasche rein. Wenn ihr daheim zwei Packung Taschentücher, Papiertaschentücher, könnt ihr mal gucken. Das passt ziemlich exakt, was da reingeht. Und dann könnt ihr natürlich Smartphone, Ladegerät, also Smartphone auf die eine Seite, Ladegerät auf die andere Seite und so weiter. Alles, was dem Volumen entspricht, geht in die Seitentasche. Wobei hier meine Warnung, wie gesagt, bei Sachen, die feuchtigkeitsempfindlich sind, würde ich das lassen, wenn ich in der feuchten Umgebung wäre. So viel zu den Seitentaschen. Kommen wir zur Fronttasche. Da passt natürlich Stifte, Geldbörse, Ausweise, ein Smartphone natürlich auch, Kabel, SD-Karten, Filter, passen auch DVDs rein. Man bekommt 5 Packungen Papiertaschentücher hochkant in Reihe rein. Das geht. Und dann ist das Ding auch relativ voll. Man kann es natürlich ein bisschen ausbeulen, aber ich rate nie dazu, sowas auszubeulen, weil das an den Nähten zieht und auf die Dauer die Tasche zerstört. Die Nähte geben irgendwann nach. Materialermüdung. Das habt ihr auch bei dem Plastik, was ich vorhin sagte, bei dem Karabinerhaken ist es ähnlich. Ihr müsst ja bedenken, ihr lauft damit rum in der Kälte, in der Wärme, in der Sonne. Plastik gibt nach. Wenn das so billig Plastik ist, wo die Tasche aufgehangen ist, irgendwann ist das wie eine Sollbruchstelle und gibt nach. Das heißt, das ist hier auch so. In dem Moment, wo ihr die Tasche vollstopft und die ist halt nicht so hochwertig, geben die Nähte irgendwann nach und gehen auf und dann habt ihr den Salat. Also 5 Tempotaschen vorne in der Fronttasche in Reihe auf, hochkant aufgestellt, passen rein und das ist auch für euch zur Vorstellung ein relativ guter Betrag, mit dem ihr rechnen könnt, wenn ihr sagt, was kriege ich da unter. Kommen wir mal zum Innenraum, zum großen Innenraum mit den Separatoren. Die habe ich mal rausgemacht. Die könnt ihr dann anordnen, wie ihr wollt. Die sind weniger spannend. Das Material innen ist flauschig, fest. Ist jetzt kein Premium-Material, aber dem Preis angemessen. Da würde ich nicht meckern. Was passt rein? Zum Beispiel eine Panasonic FZ1000 passt locker rein. Sogar 2 könnte man reintun in diese große Innentasche. Was passt noch rein? Eine Alpha 6400 mit 18-135 angesetzt und dem Sigma 56 und 30 mm würde reinpassen. Das heißt, ideal eigentlich für Systemkameras oder kleinere Kameras. Eine DSLR würde auch reinpassen, je nachdem welche. Eine APS-C-DSLR würde reinpassen mit 2 Optiken. Eine Vollformat-DSLR würde ich doch dann sagen eher nicht. Dafür ist die Tasche nicht geeignet, weil sie zu klein ist. Ideal also für Systemkameras. Hinten in der großen Innentasche gibt es noch so eine Abtrennung, da kann man ein Tablet reinmachen. Das Press kann man sagen, ein 10 Zoll Tablet ohne eigene Hülle würde reinpassen, würde aber noch eine Nummer kleiner gehen. Die sprechen hier bei der Beschreibung von einem iPad Mini, was reingeht. Ich habe ein Kindle reingelegt, sowas geht rein, ein bisschen größer als ein Kindle. Da könnt ihr rein die Sachen reintun, wobei ich natürlich ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob ich das ganze Equipment dieser Tasche anvertrauen würde, aber gut. Also das passt. Und vom Volumen her selbst, ihr könnt 20 Tempo-Packungen Tempotaschentücher hochkant reinsetzen plus noch 10 oben quer rein. Also 30 Tempotaschentücher können vom Volumen her rein. Und ich habe euch da auch Bilder gemacht, wie das aussieht. Da könnt ihr auch bei Facebook mal gucken. Dann seht ihr in etwa, wenn ihr eine eigene Großpackung Tempo habt oder Papiertaschentücher, könnt ihr die auch mal assemblieren auf die Art und Weise. Dann seht ihr ungefähr, welches Volumen sie hat. Das heißt, für Systemkameras, für APS-C-DSLRs mit 2 Optiken plus ein bisschen Zubehör, ein paar Filter und so weiter, ist die Tasche perfekt geeignet und da passt alles rein. Das ist natürlich für so einen Tagesausflug oder wenn man jetzt eine Woche unterwegs ist und wenig Equipment hat, nur eine Kamera und ein paar Akkus und so weiter, das geht alles. Das könnt ihr transportieren. Ob ich da noch ein Tablet reinstecken würde, weiß ich nicht. Aber gut. So, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber so viel zum Ladevolumen, das ist durchaus okay. Die Ergonomie der Kameratasche ist natürlich ein bisschen grenzwertig. Das liegt zum einen daran, dass die Tasche selbst durch diese Schulterpolster oben für längeren Betrieb eigentlich gar nicht so geeignet ist. Tut halt weh und das ist relativ unflexibel und ärgert jedes Mal, wenn man die Tasche aufsetzt, trägt und absetzt. Das ist also nicht gut gemacht. Und zum anderen, die Tasche quietscht etwas. Also unten diese Plastik Verbindungen bei den Karabinerhaken, die quietschen. Das ist halt Plastik auf Plastik, quietscht. Jetzt kann man das ein bisschen abstellen, indem man, ich habe das gemacht, ein bisschen Seife drauf schmiert oder so WD-40, so Graphitspray. Aber ihr habt das Zeug dann immer an den Klamotten hängen dann. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Natürlich ist es so ergonomisch, die Tasche quietscht. Das prädestiniert sie nicht gerade für leise Umgebung. Also wenn ihr irgendwo in der Kirche seid, wo gerade eine Hochzeit ist und wollt ein Bild machen und die Tasche quietscht vor sich hin oder aber ihr seid Wildlife-Fotograf und wollt gerade irgendwas fotografieren, was wo ihr Ruhe braucht, ja, dann ist diese Tasche definitiv nicht geeignet, ja. Das sollte man wissen, da könnt ihr euch das Geld sparen und etwas kaufen, wo ihr diese Probleme nicht habt. Das heißt, ergonomisch gesehen vom Platz her, okay. Und von den Verstaumöglichkeiten, von der Wasserdichtigkeit, naja, nicht okay. Wird aber auch nicht mit geworben, aber ich würde sagen, naja, da habt ihr halt ein Problem dann, wenn es regnet oder nieselt. Da wäre ich extrem vorsichtig. Und die Tasche ist relativ unbequem vom Schulterpolster und sie quietscht halt. Also Ergonomie ist nicht so gut gelöst. Gemessen am Preis könnte man sagen, na gut, da muss man halt mit leben. Naja, gut, okay. Aber das müsst ihr selbst bewerten, ob euch das was wert ist oder nicht. Ich persönlich finde das eigentlich ein bisschen grenzwertig, aber am Ende komme ich noch auf eine Gesamtbewertung. Was auch zur Ergonomie gehört, ist natürlich der Zugriff auf die Kamera, wenn denn der Deckel geschlossen ist und die Deckeltasche mit Reißverschluss geschlossen ist. Ihr lauft irgendwo, ihr seht das Motiv eures Lebens, ein Einhorn oder halt irgendwie einen Vogel, den ihr fotografieren wollt. Und die Kamera ist drin und ihr müsst jetzt den Deckel öffnen, die Clips öffnen, den Reißverschluss öffnen, die Kamera rausnehmen. Ich habe das mehrfach probiert. Ich komme, selbst wenn ich mich beeile mit ein bisschen Übung, auf ungefähr 12 Sekunden. Und das ist ja doch signifikant hoch. Also für den Fall würde ich euch empfehlen, um immer allzeit bereit zu sein, den Reißverschluss nicht zuzumachen und die Clips geöffnet zu lassen. Nachteil ist in dem Fall, dass natürlich die Diebstahlsicherheit ein bisschen flöten geht, weil da jeder irgendwie unbemerkt, wenn es ein Gedränge gibt, reingreifen kann, die Kamera rausholen kann. Muss man selbst wissen, wo man unterwegs ist. Aber dafür dauert es relativ lang, wenn ich jetzt alles zu habe, um praktisch das Zeug rauszuholen und zu fotografieren. Dann kommt ja noch die Einschaltzeit der Kamera dazu, falls er ausgeschaltet ist. Die müsst ihr auch noch beachten. Das heißt, ihr seid dann auch so bei 14 Sekunden insgesamt vom Erkennen des Motivs bis ihr fotografieren könnt, je nach Kamera. Und das ist halt so schon relativ lange. Kommen wir mal zu einer Abschlussbewertung aller Fakten, die ich jetzt mal aufgezählt habe. Das Taschenmaterial, da würde ich so 3 von 5 Sternen vergeben, wohlwollend. Die Nähte, die bisher da sind, da würde ich auch so 3 von 5 vergeben, auch sehr wohlwollend. Der Schulterriemen, der Schulterpolster, das ist ausreichend bis mangelhaft, da würde ich 2 von 5 Sternen vergeben, weil es einfach, ja, das ist einfach eine Frechheit, das taugt nichts, ja. Das Quietschen und so weiter, die Materialanmutung der ganzen Verbindungsteile, das ist für mich mangelhaft eigentlich, würde ich auch nur 2 von 5 Sternen vergeben. Die Wasserfestigkeit, damit wird nicht explizit geworben, das muss man halt wissen, da würde ich 3 von 5 Sternen vergeben. Das Raumsystem selbst ist nichts Besonderes, war auch nicht schlecht, da würde ich auch 3 von 5 Sternen vergeben. Und der Zugriff selbst, denn haben andere Kameras mit dieser Bauart bedingt auch, würde ich auch 3 von 5 Sternen vergeben. Wenn ich jetzt sehr wohlwollend bin als Gesamtbewertung, gemessen an diesem Preis von 24,99, würde ich sehr wohlwollend 2,5 bis 3 Sterne vergeben für diese Tasche. Und ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, was bei Amazon auf der Webseite ist, wo teilweise 4,5 Sterne vergeben werden im Schnitt. Da halte ich gar nichts von, weil einfach die Fakten, die ich gesagt habe, Schulterriemen, die Qualität, also ich trage sie ja rum, das ist für mich ein Hauptkriterium, ja. Dass das Ding quietscht, ist so eine Sache, ja, dass da Billigteile verbaut sind, die irgendwann mal reißen, ja, das ist für mich auch so eine Sache. Das heißt, das sind Dinge, die gehen nicht und die sind für eine Tasche essentiell. Da hat man wirklich am falschen Ende gespart. Da haben die Designer oder die es bestellt haben, einfach nicht nachgedacht. Ganz einfach. Für wen ist die Tasche denn jetzt geeignet? Für Streetfotografien, für Leute, wo keine ruhige Umgebung nötig ist beim Fotografieren durch das Quietschen. Für Einsteiger, die halt ihre erste Tasche wollen und sagen, okay, ich habe keine Kohle, ich will nicht viel Geld ausgeben. Jahreszeit würde ich sagen, vom Einsatz her Frühjahr bis September, also nicht, wo es nasskalt ist und regnet, also für trockenes Wetter und für wenige Euro mehr gibt es aus meiner Sicht bessere Lösungen, die ihr universeller verwenden könnt und nicht so eingeschränkt seid in dem, was ihr tun wollt. Und das ist der Hauptkritikpunkt. Deswegen würde ich in der Summe wirklich nur 2,5 von 5 Sternen vergeben und nicht mehr. Bei aller Euphorie, die ihr da im Internet seht, sind das wahrscheinlich Leute, die nicht wirklich diese einzelnen Aspekte so gewichtet haben wie ich jetzt. Wird mich interessieren, was ihr denkt, falls ihr die Kameratasche habt, was euer Modell so hergibt. Das ist mein Modell, wie gesagt. Es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Ich habe zum Beispiel einen beigen Innenraum. Die aktuelle Variante, die ich im Internet gesehen habe, hat einen orangen Innenraum. Es gibt da wohl auch Änderungen. Das ist die Variante, die ich getestet habe. Und das ist, wie gesagt, 2,5 von 5 Sternen. Abschließend muss man sagen, ihr tragt ja in der Tasche Equipment mit euch, was mehrere hundert Euro teuer ist, bis hin zu vielleicht 1200, 1500 Euro, wie bei mir bei der Alpha 6400. Warum sollte ich so wertvolles Equipment, vielleicht noch ein Tablet drin, ja, einer Tasche anvertrauen, die 25 Euro kostet? Also hier spart man am falschen Ende bei teurem Equipment unter Bedingungen, die vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit beinhalten, Hitze, Staub etc. Da würde ich doch ein bisschen mehr Geld für eine Tasche ausgeben als jetzt hier die 25 Euro. Deswegen auch die 2,5 Sterne von 5 Sterne, weil sie gemessen an dem, was damit transportiert wird, einfach in der Summe keinen guten Job macht. Ich werde die Tasche trotzdem behalten, ich werde Equipment drin verstauen und ins Regal stellen. Dafür taugt sie. Für mehr rausgehen und fotografieren, gerade jetzt im Winter, wo es nasskalt ist, definitiv nicht. So, das war's auch schon für diese Folge. Das Jahr geht zu Ende. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten, einen guten Übergang nach 2020 und möge euch alles gelingen, was ihr euch vornehmt, auch für nächstes Jahr. Wie immer meine Aufforderung, geht den Idioten aus dem Weg. Das gilt insbesondere fürs nächste Jahr. Das sollte man sich fest vornehmen. Da gibt's immer mehr von. Also aufgepasst an der Bahnsteigkante. Ich wünsche euch alles Gute und die nächste Folge gibt's am 5. Januar 2020. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder in alter Frische. Bis dann.